Und lass uns gucken, was haben wir jetzt die letzten 15, 20 Jahre erfolgreich gemacht in Deutschland? Wir haben eine Stromwende gemacht. Ja? Wir haben ganz viele alte konventionelle Kraftwerke stillgelegt und ersetzt worden sind durch erneuerbare Energien. Ja? Natürlich ein bisschen dezentral, Solar gerade hier in Bayern, aber insbesondere auch, ich muss sagen, sehr, sehr stark zentral. Ja? Also viel Windenergie an den deutschen Nordseeküsten, viel Windenergie natürlich auch in Nord- und Ostsee. Ja? Und das hat natürlich einfach die Erzeugungsschwerpunkte verlagert. Die Lastschwerpunkte sind geblieben, wo sie sind, ja? Weil die Industrie natürlich sich nicht so schnell verändert. Insofern brauche ich dafür natürlich den Stromnetzausbau, um genau das sicherzustellen, jederzeit die Energie vom Erzeugungsort zum Verbrauchsort zu bringen.
Willkommen bei Folge 106 des NPower Podcast. Heute zum Thema Netzausbau in Deutschland. Wenn man auf der Webseite des BMWK ist, dann steht da, damit die Stromversorgung sicher und bezahlbar bleibt, brauchen wir mehrere tausend Kilometer neue Stromtrassen und einen weiterhin robusten Netzbetrieb. Nur so kann Strom aus erneuerbaren Energien tatsächlich in jeder Steckdose in Deutschland gelangen. Das Stromnetz ist daher das Rückgrat einer gelungenen Energiewende. Also, Grund genug, sich damit mal auseinanderzusetzen, mit diesem Stromnetz und mit dem Ausbau des Stromnetzes. Und darüber sprechen wir heute. Und zwar mit einem ganz wunderbaren Gast. Er ist verantwortlich bei TenneT. Das ist einer der vier großen Netzübertragungsbetreiber in Deutschland. Und er ist dort verantwortlich für den Netzausbau im Gleichstrombereich, hauptsächlich Onshore, aber wir werden auch ein bisschen über Offshore sprechen. Deswegen willkommen im NPower Podcast, lieber Thorsten Dietz.
Ja, Julius, ganz lieben Dank. Freue mich, heute hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Genau. Thorsten, spieß einmal los. Du arbeitest bei TenneT und du arbeitest mit dem Netz und mit dem Ausbau des Netzes und bist da in gar nicht so unprominenter Position. Magst du einmal sagen, was ist TenneT, wer bist du und was motiviert dich, jeden Tag dafür aufzustehen, um diesen Netzausbau in Deutschland voranzutreiben?
Ja, super gerne, Julius, natürlich. Also du hast gerade gesagt, die TenneT ist einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, Stromübertragungsnetzbetreiber und auch in den Niederlanden Stromübertragungsnetzbetreiber. Also wir sind der einzige europäische Stromnetzübertragungsbetreiber, den wir hier haben. Wir bauen, planen und auch betreiben das Übertragungsnetz. Das sind die sogenannten Stromautobahnen, das Übertragungsnetz. Also wirklich für die langfristigen Übertragungen von Nord nach Süd beispielsweise, von Ost nach West sind wir in den Übertragungsnetzen verantwortlich und zuständig. Ja, und wir als TenneT haben hier in Deutschland so einen Streifen zwischen Dänemark und den Niederlanden runter bis nach Österreich, Tschechien, für das wir verantwortlich sind. Ja, und in dem tollen Unternehmen darf ich, wie du es schon gesagt hast, für den Stromnetzübertragungsausbau auf der Gleichstromseite, eine ganz neue Technologie, kommen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen zu, verantwortlich mitzeichnen. So Projekte wie Südlink, Südostlink haben, glaube ich, viele von uns schon gehört. Die gehören glücklicherweise dazu und ein paar andere Geschichten aus. Ich bin schon seit 25 Jahren hier in dem Laden. Ich kann euch sagen, macht super Spaß, gerade hier bei der Energiewende jetzt dabei zu sein, da vorne bei zu sein. Und wie es BMWK schreibt, Energiewende geht nicht ohne Stromnetzausbau. Da bin ich fest von überzeugt. Wie gesagt, und eine Riesenmotivation für mich, jeden Morgen aufzustehen und hier mit meinen Leuten das Beste zu geben, dass wir in der Tat das voranbringen können.
Voll gut, voll gut. Ich habe voll Lust auf diese Folge. Aber bevor wir das machen, ein paar Entweder-Oder-Fragen von Markus.
Hi, auch von mir herzlich willkommen, genau wie immer. Relativ einfach, welche Mahlzeit ist wichtiger, das Frühstück oder das Abendessen?
Abendessen.
Okay, also kein Frühstücksmensch?
Ja, in der Regel lasse ich es in der Woche ausfallen. In der Regel muss ein Orangensaft und ein schneller Kaffee reichen, aber abends dann mit der Familie gerade insbesondere zusammensitzen und den Tag ein bisschen resümieren lassen und sowas, ja, macht mehr Spaß und ist mir wichtiger in der Tat.
Du hast ja mal in Dortmund studiert, deswegen die Frage, Dortmund oder Bayreuth?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin Pottkind, um es ganz klar zu sagen. Ich bin in Recklinghausen geboren, habe in Dortmund studiert und habe den Pott in meinem Herzen. Ja, also das möchte ich überhaupt nicht rauslassen. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren mit der Familie in Bayreuth. Irgendwie ist beides schön. Also nee, ich entscheide mich nicht.
Okay, aber das wird jetzt schwierig, weil jetzt vielleicht musst du dich nochmal mit beides entscheiden. Aber wir werden sehen. Lieber den Netzausbau voranbringen oder Lastmanagement?
Na, das ist eine ganz einfache Frage. Netzausbau, Netzausbau, Netzausbau. Weil wenn wir Netzausbau fertig haben und, ich sag mal, auch effizient und gut fertig gemacht haben, brauchen wir kein Lastmanagement mehr. Ja, Lastmanagement ist eine Übergangsgeschichte, die wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Also in der Tat ganz klare Antwort aus meiner Sicht, Netzausbau.
Okay, und als letzte Frage wegen Netzausbau, lieber oberirdischer Stromleitungen oder unterirdisch?
Das ist auch eigentlich eine einfache Frage. Ja, natürlich oberirdisch. Ja, oberirdisch ist technisch deutlich einfacher zu planen, zu bauen. Und wenn ich euch erinnern darf, ja, wenn mal was kaputt geht, ja, wie schnell finde ich oberirdisch den Fehler, kann ihn reparieren? Da rede ich von Stunden, ja, während ich unterirdisch von, keine Ahnung, Tagen bis Wochen rede. Also insofern hat an vielen Stellen das Oberirdische den Vorteil. Unterirdisch hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ich sehe es im Zweifel nicht mehr, ja, was viele Menschen vielleicht ein bisschen glücklicher macht, aber oberirdisch.
Ich dachte, wir fangen jetzt gleich mit Tech und so weiter an, aber kannst du vielleicht kurz nochmal sagen, lieber Thorsten, Tenet, du hast gesagt, das ist einer von den Vieren und es gab ja vorher, waren die ja integriert in Stromnetzbetreiber, mit anderen größeren Firmen, also zum Beispiel E.ON und so weiter. Magst du mal kurz sagen, wenn man da dieses Stichwort Deregulierung in den Mund nimmt, warum gibt es eigentlich vier, seit wann gibt es vier und warum macht die eigentlich nur das und nichts anderes? Also was ist da der vielleicht das politische Rational gewesen?
Ja, also wie du sagst, Julius, wir waren ja vor vielen Jahren, also nochmal, ich habe vor 25 Jahren angefangen, da waren glaube ich 8 oder 9, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und zwar alle integriert in einer Preußen Elektra, in einem Bayernwerk, in einem Hansewerk und so weiter und so fort. Ja, und da waren wir Teil des Gesamtsystems. Ja, und die Deregulierung hat ja dafür gesorgt, dass der Stromnetzzugang für alle gleichzeitig möglich sein muss, zu gleichen Konditionen und zu gleichen Richtlinien. Und somit wurden wir ja alle aus den einzelnen Häusern herausgelöst. Ja, es wurden, damals 8 oder 9, ich kann mich gar nicht 100% erinnern, Stromnetzübertragungsnetzbetreiber gegründet. Und einige schlossen sich halt zusammen. Also deswegen auch, warum sitze ich hier in Bayreuth beispielsweise? Ich habe mal bei der Preußen Elektra in Hannover angefangen. Ja, und Bayernwerk und Preußen Elektra haben sich dann irgendwann zu E.ON zusammengeschlossen. Ja, und aus diesem Konglomerat ist dann die E.ON Netze rausgegangen, die dann wiederum an Tenet das Übertragungsnetz irgendwann mal verkauft hat. Ja, wir sind ja was Besonderes, wir sind im 100%igen niederländischen Staatsbesitz, was damals geschehen ist. Diskussion hinsichtlich der Renationalisierung kennt er mit Sicherheit auch, aber das ist mit Sicherheit mal eine andere Folge, die machen wir nicht heute auf.
Nee, machen wir nicht auf, genau. Aber dann mal uns einfach mal das große Bild, lieber Thorsten. Also warum, ich glaube, wir wissen alle, warum wir Netze brauchen und unsere Zielgruppe, die das hier alles hört, unsere Audience, die ist ja, die haben ja alle ein bisschen Energiewende-Hintergrund, deswegen müssen wir, glaube ich, nicht darüber sprechen, warum wir Netze brauchen, aber was passiert denn jetzt eigentlich? Warum brauchen wir diesen Netzausbau?
Ja, vielleicht doch noch ein Wort, warum brauchen wir eigentlich Netze? Ich glaube, es ist einfach auf der einen Seite mal ganz einfach. Ne? Wir müssen ja beim Strom immer schauen, wir haben Erzeugung, wir haben Verbrauch und der Strom kann ja nur sehr schlecht zumindest gespeichert werden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der erzeugte Strom zum Verbraucher kommt. Ja? Und das war natürlich früher mal so gewesen. Wir haben Kraftwerke möglichst nah an Lastzentren gebaut, um genau den möglichsten den Transport zu vermeiden, zu verringern. Und lass uns gucken, was haben wir jetzt die letzten 15, 20 Jahre erfolgreich gemacht in Deutschland. Wir haben eine Stromwende gemacht. Ja. Wir haben ganz viele alte, konventionelle Kraftwerke stillgelegt. Ja, ich glaube, die Kernkraftwerke natürlich in der politischen Diskussion ganz oben, aber auch ansonsten, ja, viele, viele Kohlekraftwerke und viele, viele andere Kraftwerke, die tatsächlich zugemacht worden sind und ersetzt worden sind durch erneuerbare Energien. Ja. Natürlich ein bisschen dezentral, Solar, gerade hier in Bayern, aber insbesondere auch, ich muss sagen, sehr, sehr stark zentral. Ja? Also viel Windenergie an den deutschen Nordseeküsten, viel Windenergie natürlich auch in Nord- und Ostsee. Ja, und das hat natürlich einfach die Erzeugungsschwerpunkte verlagert. Die Lastschwerpunkte sind geblieben, wo sie sind, ja, weil die Industrie natürlich sich nicht so schnell verändert. Insofern brauche ich dafür natürlich den Stromnetzausbau, um genau das sicherzustellen, jederzeit die Energie vom Erzeugungsort zum Verbrauchsort zu bringen. Ja, aber ich habe jetzt gerade schon so gesagt, Stromwende. Ja, ich glaube, das waren so die letzten, ja, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Jahre, ja, wo nochmal der Fokus war, CO2 auf der Stromerzeugungsseite zu verringern. Und jetzt gucke ich so ein bisschen nach vorne schon. Was ja jetzt kommt, ist die echte Energiewende. Ja, und da sind wir bei der Elektrifizierung der Industrie und da sind wir bei den Herausforderungen. Aber ich schätze mal, da kommst du als nächstes drauf, oder?
Da machen wir auf jeden Fall dann gleich weiter. Aber genau, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen in, wie groß denn dieses ganze Thema eigentlich ist. Also wie groß denn die Bedarfe sind, die wir aktuell haben. Also wie ist denn der Zustand aktuell von den Netzen und geht es eigentlich wirklich darum, auch nur neue Netze zu bauen oder auch bestehende instand zu setzen? Also ja, sagen wir jetzt mal, welche Dimension wir da eigentlich haben.
Ja, also das ist bei uns natürlich, ich sag mal, immer alles. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nur darauf aus sind, viel neue Netze zu bauen, sondern es ist immer das erste Kriterium zu schauen, wo können wir vorhandene Netze besser nutzen, wo können wir sie besser auslasten oder wo können wir sie auch einfach durch, sag ich mal, einfache technische Maßnahmen, wie beispielsweise einen Leiterseiltausch, in eine neue Dimension hochhängen, so dass wir tatsächlich mehr Energie über diese Netze transportieren können. Ja, also wir haben also immer die Prinzipien, erstmal zu schauen, ja, wie kann man die vorhandenen Netze bestmöglich nutzen. Fange ich mal so mit so Beispielen an, ich habe es gerade gesagt, also Leiterseiltausch mit Sicherheit eine sehr praktische und technische Geschichte, aber auch so eine Frage oder so etwas wie Leiterseilmonitoring. Ja, also wir schauen uns ja jetzt seit einiger Zeit sehr intensiv an, wie ist denn das Wetter gerade da draußen? Ja, und in Zeiten, wo es natürlich da draußen kälter ist und windiger ist, kann ich natürlich über die Leiterseile deutlich mehr Energie transportieren als da zu Zeiten, wo es warm und sehr sonnig ist, ja, weil dann die Durchhänge von den Leiterseilen tatsächlich stärker sind. Also natürlich nutzen wir solche Geschichten auch, um tatsächlich das bestehende Netz ein wenig zu optimieren. Aber nochmal, wir sind in Dimensionen unterwegs. Da reicht leider dieses Optimieren nicht mehr, sondern ja, wir müssen sehr, sehr viel tatsächlich neu bauen.
Und jetzt gerade vielleicht noch eine Sache zu diesem Leiterseiltausch-Thema. Ist das so, dass man...
Kannst du das mal definieren? Weil ich glaube, also ich habe es schon mal gehört, aber ich wüsste auch nicht so ganz genau.
Mach doch nochmal, Thorsten. Genau, mach erst mal das, ja.
Was ist denn Leiterseiltausch?
Ja, fang mal an. Ihr kennt Freileitungen, die da draußen natürlich überall in der Welt rumhängen. Ja? Und die hat man früher mal gebaut als sogenannte Zweierbündel. Ja? Man hat also zwei Leitungen, ja, zwei Bündel dahingehängt, die nebeneinander hängen und Energie transportieren. Heutzutage in der Übertragungsebene sind die Viererbündel Standard. Ja. So, das heißt, ich nehme also an bestehenden Masten, nehme ich diese Leiter, die momentan dort hängen, ab, muss vielleicht den Mast ein bisschen verstärken, ein bisschen optimieren, damit die neue Last auch dranhängen kann und baue neue, entweder Viererbündel oder sogenannte Hochtemperaturseile, also die höhere Temperaturen abkönnen, hänge ich da drauf und kann letztendlich auf den gleichen Gestängen, auf den gleichen Masten, nur mit neuen Leiterseilen deutlich mehr Energie transportieren. Ja, das gibt es und diese Möglichkeiten werden ausgenutzt, wo immer es möglich ist. Oder auch eine Umstellung der Spannungsebene. Ja, also früher war ja mal die 220 kV, war mal so die Standardübertragungsnetzbetreibende Spannungsebene gewesen im Wechselstrombereich. Mittlerweile ist sie 380 kV. Also auch hier gibt es durchaus an manchen Stellen Möglichkeiten, die 220 durch 380 zu ersetzen, ja, sodass ich also in der Regel nicht komplett neu bauen muss, nicht die Masten alle neu bauen muss. Wie gesagt, die muss ich teilweise verstärken, vielleicht ein bisschen erhöhen, damit ich neue die Abstände habe. Aber vom Grundsatz her kann ich über diesen Weg auf bestehenden Leitungen mehr Energie transportieren. Wie gesagt, das sind Maßnahmen, die wir regelmäßig nutzen. Und nochmal, bevor wir anfangen, wirklich neu zu bauen, natürlich erstmal ausgereizt haben. Aber, das muss ich euch auch sagen, diese Maßnahmen sind quasi ausgereizt. Ja, das haben wir also die letzten 10, 15 Jahre haben wir diese Maßnahmen, wo immer es ging, natürlich schon umgesetzt. Und mittlerweile stehen wir einfach da, müssen feststellen, diese Maßnahmen sind ausgereizt. Es muss an vielen Stellen Neubau geben.
Genau, da kommen wir dann hin mit Nordwestlink, Südlink, Ostwestlink und so weiter gleich. Genau, wir haben, glaube ich, ein Thema, nur um das grundsätzliche Verständnis hier zur Verfügung zu stellen, haben wir noch nicht berührt. Und das ist einmal die Unterscheidung zwischen Verteilnetzbetreibern und Übertragungsnetzbetreibern. Ich habe heute Morgen mal kurz gegoogelt, wie viel wir eigentlich haben. Und es gibt verschiedene Angaben, aber so irgendwo zwischen 800 und 850, vielleicht sogar 870 Verteilnetzbetreiber. Ihr seid aber Übertragungsnetzbetreiber. Magst du da nochmal die Unterscheidung machen?
Ja, darum geht es einfach auf die Spannungsebene. Ne? Also ich habe vorhin schon gesagt, wir sind verantwortlich für die Stromautobahn. Also die ganzen langen Transporte in 380 kV, 220 kV, aber demnächst halt auch im Gleichstrom in der 525 kV, ist auf der Übertragungsnetzebene angesiedelt. Und nochmal, da rede ich von langen Transporten deutschlandweit. Deswegen gibt es dort nur vier. Ja, in vielen Ländern oder in allen anderen Ländern Europas, glaube ich, immer nur einen. Ja, also auch hier haben wir schon was Spezielles mit uns Vieren. Aber das Geschäft ist so groß, dass man sich das da entsprechend gut einteilen kann. Und in der Tat, und dann muss der Strom ja, ich sag mal, aus der Autobahn, der muss ja nachher in der Steckdose beim Endkunden ankommen. Ja, und da gibt es dann tatsächlich, ich hätte sogar gesagt, es gibt 900 Verteilnetzbetreiber, das habe ich so in meinem Kopf, aber.
Ich habe 866 oder einmal 870, kurz, ja genau, knapp ja, unter 900, lass also, mich dabei. Ja.
Genau, eine große Anzahl von diesen Verteilnetzbetreibern, die tatsächlich dann ne, von dieser 110 kV Spannungsebene, wo sie es in der Regel dann vom Übertragungsnetzbetreiber abnehmen, den Strom tatsächlich in die Haushaltssteckdose transportieren. Und um das kompliziert zu machen, auch da gibt es ja teilweise noch Staffelungen dazwischen. zwischen das ersten großer Verteilnetz, ein überregionaler Verteilnetzbetreiber, unser Kunde direkt ist und dort drunter noch Stadtwerke sitzen, um hier entsprechend den Strom bis zur Haushaltssteckdose tatsächlich zu bringen.
Genau, und wenn wir über Netzausbau sprechen, dann sind es nicht nur die HGÜ-Leitung, sondern eben auch bei diesen Verteilnetzbetreibern muss wahrscheinlich auch viel gemacht werden, oder?
Absolut, absolut. Also ich rede natürlich heute nur und viel und gerne über das, was im Übertragungsnetz passieren muss, gerade für diese großräumigen Transporte von Nord nach Süd, von Süd nach Nord, von Ost nach West und so weiter. Aber selbstverständlich sehen wir auch, dass in den Verteilnetzen eine sehr ähnliche Herausforderung da ist, ja, weil auch hier sich die Erzeugung natürlich, die Erzeugungsstrukturen deutlich verändern. Schaut euch alleine an, ja, wo plötzlich überall diese großen Solarparks erwachsen, aber auch natürlich die ganzen lokalen Solargeschichten, Windgeschichten. Ja, auch hier muss natürlich das Stromnetz ausgebaut werden. Ich habe letztens von so einem großen Verteilnetzbetreiber hier in Bayern, vom größten hier in Bayern gehört, der muss innerhalb der nächsten, ich glaube, 10 oder 15 Jahre sein jetzt bestehendes Netz verdoppeln. Ja, das zeigt, glaube ich, die Dimension, ja, die auch in der Verteilnetzebene jetzt angekommen ist, weil auch dort die letzten Reserven ausgeschöpft sind. Also ich sage mal, das, was wir auf der Übertragungsnetzebene schon seit 10 Jahren spüren, ist auch jetzt da angekommen und wird uns in Deutschland noch vor eine riesen Herausforderung stellen, absolut. Ja.
Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Gleichstrom angesprochen, deswegen glaube ich, müssen wir da jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Der Klassiker ist ja Wechselstrom, das, was bei uns ankommt, normalerweise bei den Haushaltssteckdosen. Gleichstrom kenne ich noch so früher vom Elektrobaukasten, wenn man da irgendwie eine LED reingesteckt hat, eine Batterie etc. Aber was für eine Rolle spielt denn jetzt eigentlich Gleichstrom, wenn wir an solche Übertragungsnetze denken?
Ja, in der Tat. Also wie du sagst, ne, historisch gewachsen über die letzten Jahrzehnte ist ja das Thema, ein Wechselstromnetz in Deutschland aufzubauen mit den verschiedenen Ebenen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja. Was ja jetzt neu dazukommt, sind diese großräumigen Transporte, insbesondere halt von Nord nach Süd, Süd-Nord, Ost-West, West-Ost. Ja. Und der Gleichstrom hat ja einen entscheidenden Vorteil. Er ist deutlich verlustärmer als Wechselstrom. Ja. Das heißt, Langtransporte über lange Distanzen kann ich also deutlich besser im Gleichstrom übertragen als im Wechselstrom. Also das auf der einen Seite. Und das Zweite ist, ich baue letztendlich ein zweites Stromnetzsystem, ja, ich sag mal überlagert zum Wechselstromsystem, zwar verbunden, aber überlagert, um auch hier deutlich gezielter Lastflüsse steuern zu können. Ja, weil im Wechselstromnetz, ihr wisst, ne, der Strom sucht sich immer den geringsten Widerstand. Den zu steuern ist ein Riesenaufwand. Ja, kann man alles machen, aber ist alles nicht ganz trivial. Und indem ich natürlich eine andere Ebene mir nochmal suche und das entkopple voneinander, kann ich deutlich besser nochmal auf lange Strecken transportieren, als auch einfach diese Steuerung von Punkt zu Punkt vorzunehmen. Ist deutlich einfacher durch den Aufbau eines sogenannten Gleichstromnetzes, so wie wir es momentan vorhaben und ja in der Umsetzung schon haben.
Okay, aber das heißt, dass das wirklich tatsächlich parallel zum bestehenden Wechselstromnetz gebaut werden würde oder gebaut wird?
Ja, ich weiß nicht, wie du jetzt genau parallel definierst. Also örtlich muss das nicht parallel sein. Ja, letztendlich ist es ein zweites Netz. Ich nenne es immer, was überlagert zum bestehenden Wechselstromnetz ist, weil es einfach eine höhere Spannungsebene ist. 525 kV ist da die Spannung, von der wir reden. Wie gesagt, 380 ist es ja im Wechselstrom. Also insofern nicht überlagert. Natürlich über sogenannte Konverter, dann verbunden auch wiederum mit dem Wechselstromnetz. Ja, aber eigentlich sind es zwei entkoppelte Netze, die nur an diesen Kopplungspunkten miteinander verkoppelt werden.
So, jetzt mache ich noch mal eine ganz naive Dummi-Frage und dann gehen wir rein in den Ausbau. Und zwar, Thorsten, jetzt, genau. Ich dachte, jetzt habe ich es gerade verstanden, dass diese 380er KV-Leitung oder 220er KV-Leitung, dass das auch schon die großen Leitungen waren und dass die früher auch schon mit Gleichstrom betrieben worden sind. Wurden die jetzt aber mit Wechselstrom über mehrere Kilometer betrieben? Doch eigentlich nicht, oder? Also diese großen Trassen, die gibt es doch schon seit Jahren und es ist doch immer Gleichstrom. Oder wo habe ich gerade was nicht mitgeschnitten?
Da hast du nicht mitgeschnitten, Julius. Also das Einzige, was momentan bei dir Gleichstrom ist, ist das, wo du dein Handy lädst. Ja, das wird mit Gleichstrom geladen. Ja? Okay. Aber alles, was du da draußen momentan siehst, dann Infrastruktur, ja, sowohl die Umspannwerke als auch die Leitung, wie du siehst, ist alles Wechselstrom. Das ist alles ein bestehendes Wechselstromnetz, was momentan da draußen existiert und über die letzten Jahrzehnte entsprechend entstanden ist. Ja, komplett Wechselstrom. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum Gleichstrom, weil ne, da ist der Unterschied nämlich auch, wir werden ja Gleichstrom, ja, hier die Projekte Südling, Südostling mal so vorweggenommen, das werden ja Erdkabelprojekte werden, die wirst du also irgendwann mal gar nicht sehen, aber das ist ein anderes Thema, kommen wir gleich bestimmt noch drauf.
Dann lass uns doch mal reinspringen in diese ganzen Großprojekte, die es gibt. Also du hast es eben schon ein paar Mal genannt, Thorsten. Es gibt irgendwie, wenn man das auch googelt, dann gibt es irgendwie Südostlink und Nordostlink und Nordwestlink und Südwestlink und Ostwestlink und relativ viele Links. Deswegen kannst du uns mal sagen, wie kommt es dazu, dass so ein Projekt dann irgendwann durchgeführt wird? Also kannst du uns mal vielleicht durch die Phasen durchführen? Also da wird wahrscheinlich eine Bedarfsanalyse gemacht, dann wird geguckt, okay, wo gibt es Nachfragezentren, wo gibt es eben in Anführungsstrichen Stromproduktionszentrum, also wahrscheinlich im Norden. Kannst du uns mal durchführen, warum gibt es diese Projekte, warum werden die nicht woanders gebaut? Also wie sieht die Genese von solchen großen Trassenprojekten eigentlich aus?
Ja, du hast es gerade schon grob beschrieben, Julius. Am Ende ist hier die Bibel, wir nennen das unsere Bibel, ist der Netzentwicklungsplan. Ja, der Netzentwicklungsplan ist ein Plan, der aufgestellt wird von der Bundesnetzagentur als zuständige Bundesbehörde. Ja, und zwar, wie geht so ein Prozess los? Ja, man guckt sich immer an, der Netzentwicklungsplan schaut sich immer ein Zukunftsjahr an. Ja, wohin wollen wir denn das Netz bauen? Da muss man immer nach vorne gucken. Ja, und definiert dann für dieses Zukunftsjahr verschiedene Szenarien. Wie könnte die Energieversorgung in diesem Jahr denn tatsächlich ausschauen? Ja, wie du es gerade beschreibst, ne? Natürlich Erzeugung, Verbrauch, auch Speichermöglichkeiten natürlich, die dazwischen sind. In den Zukunftsszenarien natürlich auch Elektrolyseure. Wo könnten die stehen? Wo sollten die stehen? Und so weiter und so fort. Ja. Konsultiert diese Szenarien. Da kommt eine Szenarienauswahl bei raus. Ja, und übergibt die an uns dann als Übertragungsnetzbetreiber. Und wir berechnen dann darauf basierend auf diesen Szenarien, welches Stromnetz wird man dafür brauchen. Ja, da kommen natürlich auch verschiedene Szenarien dann logischerweise bei raus. Ja. Verschiedener Input kommt, verschiedener Output bei raus. Und dann wird natürlich am Ende geschaut, Mann, was ist denn hier stabil? Ja, in den verschiedenen Szenarien, was bleibt stabil? Was wird an Stromnetz tatsächlich benötigt? Und so letztendlich entstehen dann die Netzentwicklungspläne, na, wo dann tatsächlich leitungsscharf rauskommt von Punkt zu Punkt. Wir brauchen eine Leitung von A nach B, na, um entsprechend die Energie dann transportieren zu können in den und den Größenordnungen. Auf Basis dessen gibt es dann eine gesetzliche Regelung, gerade für die großen Stromtrassen. Da wird dann die energiewirtschaftliche Notwendigkeit gesetzlich geregelt. Ja, und dann geht der Job bei uns los, ja, weil dann steht dann nämlich drin, bitte baue mir eine Leitung mit 4 Gigawatt, ja, so Energie, die, ich sag mal, 4 Kernkraftwerke damals mal produziert haben. Baue mir eine Leitung mit 4 Gigawatt von Norddeutschland nach Süddeutschland. Da stehen dann noch Orte drin, ja, aber dann geht letztendlich der Auftrag an uns raus, genau zu schauen, ja, wie macht man das jetzt? Ja, was bedeutet das genau?
Und wo geht die Trasse lang und so, ne?
Wo geht die Trasse lang, ganz genau.
Jetzt haben wir am Anfang gehabt, es gibt 4 und es ist ja so, dass ihr habt ja diesen, du hast das, glaube ich, am Anfang beschrieben, so ein bisschen so einen Schlauch in Anführungsstrichen, also von der Nordsee bis Tschechien, Österreich. Jetzt sind ja manche von diesen Großprojekten nicht nur in eurem Bereich. Also das heißt, dass im Zweifel vielleicht nicht nur ihr alleine die Verantwortung habt, sondern eben das auch in Zusammenarbeit mit anderen Übertragungsnetzbetreibern gemacht wird. Wie sieht dann so ein Prozess vielleicht anders aus? Oder macht ihr dann Joint Ventures? Oder gibt es dann von beiden Firmen einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche? Wie sieht das aus?
Ja, das ist in der Tat super spannend, weil ich sagte ja auch, aus dem Wechselstromnetz waren wir solche Kooperationen nicht gewohnt. Ja? Wir hatten alle unsere klar abgegrenzten Regelzonen. Ja? Das waren also die Gebiete, in denen wir als natürlicher Monopolist für den Betrieb und Bau solcher Leitungen verantwortlich waren. Natürlich auch immer mit Verbindungen untereinander. Da musste man sich abstimmen, hey, wie kommen wir jetzt an diese Regelzonengrenze? Wie treffen wir uns da genau? Wo steht der Masten? Aber das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Ja? Aber in der Tat, diese großen Gleichstromverbindungen, die wir jetzt hier definieren oder definiert haben, die bedürfen einer ganz anderen Art der Zusammenarbeit. Also ich mache mal so ein Beispiel, Südlink. Ja, ich glaube, Südlink kennt so als Leuchtturmprojekt der Energiewende so ziemlich jeder. Ja, eine 700 Kilometer lange Erdkabelverbindung aus Norddeutschland nach Baden-Württemberg und nach Bayern runter. Nochmal 700 Kilometer komplett Verkabelung in einer komplett neuen Technologie, 525 kV Gleichstrom. Auch die gab es vorher nicht. Ja, das sind Projekte, wo man einfach feststellen muss, da ist irgendwie ein Unternehmen zu klein für. Ja, wir reden hier von einer Investitionssumme von Größenordnung 10 Milliarden Euro. Ja, und das festzustellen, also wie kann man sowohl die Investition stemmen, die technischen Risiken beherrschen, aber auch das alles planen, genehmigen und danach bauen zu lassen. Ja, und da haben wir uns Beispielsweise bei Südlink vor vielen Jahren schon mit unserem Projektpartner Transnet BW. Das ist einer der anderen Übertragungsnetzbetreiber, gerade in Baden-Württemberg. Ja, das BW steht für Baden-Württemberg verantwortlich, zusammengeschlossen, haben gesagt, hey, das machen wir in einer 50-50-Partnerschaft. Ja, also wir haben hier kein Joint Venture gegründet in der Unternehmensgründungsdefinition, aber wir haben eine sehr, sehr enge Partnerschaft beschlossen. Ja, hierfür haben wir sogar extra, nochmal, ihr wisst, Tenet sitzt in Bayreuth, Transnet sitzt in Stuttgart. Wir haben in Würzburg beispielsweise extra ein gemeinsames Office gegründet, wo die Leute zusammensitzen und dort tatsächlich ein Projekt wie Südlink gemeinsam entwickeln. Ja, ganz neue Kooperation mit ganz spannenden Herausforderungen, die ihr euch vorstellen könnt, wo ich aber heute sagen kann, super erfolgreich. Ja, also wir werden Südlink tatsächlich im Jahr 2028 jetzt in Betrieb nehmen können. Wir sind jetzt gerade dabei, die Genehmigungsphase zu beenden, gehen gerade in die Bauphase. Ja, erste Bauwerke haben wir letztes Jahr schon, oder Baustellen haben wir letztes Jahr schon eröffnet. Also vielleicht habt ihr das auch gesehen, Herr Habeck war bei der sogenannten Elbe-Kreuzung dabei gewesen. Wir müssen also für dieses Kabel einen 5,2 Kilometer langen Tunnel unter der Elbe bohren. Ja, also ein 4 Meter Durchmesser-Tunnel, der dadurch gebohrt werden muss, unsere Kabel nachher durchzulegen. Aber all das passiert schon, läuft gerade. Ja, also wir gehen aus der Genehmigung raus, fangen jetzt mit dem Bau an und im Laufe dieses Jahres werden auch die ersten richtigen Kabeltrassen verlegt und eine super spannende Geschichte in dieser Kooperation.
Du hast gerade auch Herausforderungen in dem Bereich angesprochen. Warum wird das denn jetzt alles, also genau, muss ein bisschen drauf eingehen, aber warum wird das denn jetzt alles unterirdisch verlegt? Du hattest ja ganz am Anfang bei den Entweder-Oder-Fragen auch gesagt, ganz klar, oberirdisch ist günstiger und ist von der Wartung her besser etc. Also warum wird es denn unterirdisch gemacht?
Ja, gucken wir mal. Sigmar Gabriel gesagt, das wird so gemacht.
Ja, guck mal ein bisschen in der Historie. In der Tat, als man damals mal anfing, ja, Südlink zu planen, da gab es solche Ideen ja gar nicht. Nochmal, wir waren alle gewohnt, Überlandleitungen sind alle oberirdisch und natürlich haben wir auch angefangen, oberirdisch zu planen. Ja. Aber wir haben auch feststellen müssen, sowohl wir als auch die Politik hat feststellen müssen, der Widerstand in der Bevölkerung ist riesig. Ja. Die Sorge vor neuen Leitungen, die in der Landschaft hängen, ist riesig. Ja. Und dann gab es in der Tat den politischen Beschluss, okay, wir machen das, ja, aber komplett als Erdverkabelung. Ja, und das ist ein politischer Beschluss, der einfach dann eingetreten ist, hatte dazu geführt, dass wir alle unsere Planung, die wir damals schon hatten, nach 2-3 Jahren für Freileitungen entsprechend wieder in den Mülleimer werfen mussten, weil ihr könnt euch vorstellen, für Kabel brauche ich natürlich ganz andere Trassen als für Freileitungen. Da kannst du nichts neu quasi nichts von verwenden und musst damit neu anfangen. Ja, also wie gesagt, war ein politischer Beschluss, in der Hoffnung, dass wir damit mehr Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen. Einfach, weil wir sagen können, jawohl, klar, wir kommen zum Bau. Ja, der Bau ist vielleicht auch nicht ganz so schön, weil wir müssen halt relativ viel Erdaushub an die Seite bringen und so weiter. Aber wenn das alles mal wieder zu ist und Gras drüber gewachsen ist, sieht man von diesen Projekten nichts mehr. Ja, das war die politische Entscheidung seinerzeit. Was wir mittlerweile sehen ist, ihr könnt euch vorstellen, wir sind natürlich vielfach gerade auf landwirtschaftlichen Flächen unterwegs. Ja, und gerade Landwirte haben natürlich große Sorge, wenn wir auf großer Fläche ihren Acker aufgraben. Ja, was passiert denn da? Wie sind nachher die ganzen Drainagesysteme und sowas? Wie schaut das alles aus? Welchen Einfluss hinterlassen wir da? Also da haben wir durchaus auch, ich sag mal, andere Akzeptanzprobleme mittlerweile, das zu erklären, ein Riesenaufwand, den wir tätigen. Aber ja, wie gesagt, so ist die gesetzliche Regelung momentan. Es ist klar gesetzlich geregelt. Gleichstrom gibt es einen Erdkabelvorrang. Bei Wechselstrom gibt es einen Freileitungsvorrang. Ja, das ist eine klare gesetzliche Regelung, an die wir uns entsprechend natürlich halten.
Okay, weil das war jetzt tatsächlich noch ein Punkt, den ich noch fragen wollte, also wie denn grundsätzlich eigentlich entschieden wird, ob jetzt oberirdisch oder unterirdisch gebaut wird. Weil es gibt ja durchaus auch Wechselstromleitungen, die unterirdisch gebaut sind. Aber also der Klassik, also jetzt gerade im Verteilnetzbereich sind ja auch viele unterirdisch gebaut.
Genau.
Aber ja. Ja.
Also auch auf unserer Ebene, auf der Hochspannungsebene, gibt es auch Teilgebiete, die tatsächlich unterirdisch gebaut werden. Aber da reden wir so von Längen bis 10, 15, 20 Kilometer am Stück, weil technisch mehr dann am Ende nicht mehr funktioniert im Wechselstrom. Ja. Und das aus bestimmten Gründen. Ja. Also das ist dann sehr speziell Umweltschutzgründe in gewissen Regionen, zu nah an Ortschaften ran. Also es sind sehr spezielle Projektgründe, wo es mal einzelne Situationen gibt, wo für einzelne Kilometer, wie gesagt, maximal 20 Kilometer auch im Wechselstrom tatsächlich verkabelt wird. Aber nochmal, im Gleichstrom ist es das, was gesetzlich vorgegeben ist. Und deswegen werden diese Projekte über hunderte von Kilometern komplett erdverkabelt gebaut.
Ich glaube, ich hätte mal eine Frage zum Projekt also zur Planung. Und zwar, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wann es war, vor 10 Jahren oder was, habe ich mal so eine Broschüre in der Hand gehabt, wo drin stand, okay, wir wollen von A nach B, und ich glaube, es war sogar Südwindlink bauen. Und ich kann mich erinnern, dass es eben so eine Ellipse gab, mehr oder weniger. Also es ist ja nicht, dass der Weg von vornherein vorgegeben ist, sondern du kannst von A nach B und dann kannst du eben ein bisschen eher Ost oder eher West und so weiter gehen. Kannst du nochmal sagen, was da für Dimensionen vielleicht mit in die Entscheidungsfindung reinlaufen? Also du hast eben gerade zum Beispiel gesagt, irgendwie, du willst an Orten jetzt nicht so nah dran vorbei, oder gibt es wahrscheinlich irgendwie Mittelgebirge und so weiter. Sag nochmal vielleicht, was für Dimensionen gibt es, die dann Beeinflussungsfaktor sind, wo jetzt die Trasse tatsächlich lang geplant wird?
Ja, vielleicht mache ich das am Beispiel. Also Südlink ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Mittlerweile gab es mehrere gesetzliche Änderungen. Ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, ihr habt vorhin schon gesagt, es gibt so viele neue Begriffe, Ost-West-Link, Nord-West-Link und solche Geschichten. Das sind neue Gleichstromprojekte, die jetzt in dem neuen Netzentwicklungsplan, die jetzt gerade im Entstehen ist, tatsächlich dann ja vermutlich auch beschieden werden. Kann ich noch nicht vorwegnehmen, aber die Behörde hatte das in seinen Entwürfen oder in ihren Entwürfen auch entsprechend schon als Projekte ausgewiesen gehabt, und wir arbeiten ja schon dran. Ja, und da gibt es jetzt ein neues Verfahren, und zwar nennt sich das ein Präferenzraumverfahren. Das heißt, die Behörde, die Bundesnetzagentur, ja, schaut sich an, also wir brauchen eine Erdkabelverbindung oder eine Gleichstromverbindung von A nach B, von Ost nach West. Ja, definiert die auch relativ genau, aus welchen Regionen, ja, also von Niedersachsen nach Sachsen, definiert das. Schaut sich aber auch gleichzeitig an, was ist denn so ein sogenannter Präferenzraum, in dem man entsprechend eine solche Leitung auch verlegen kann. Da entwickelt sich dann so eine Kurve, so 10, 15 Kilometer breit, teilweise auch mal ein bisschen schmaler, ja, wo diese ganzen beispielsweise Umweltkriterien natürlich einfließen. Ja, dass wir gucken, wo sind Umweltschutzgebiete, ja, wo wohnt der Mensch, wo sind Besiedlungsgebiete und so weiter und so fort. Also ein Haufen von Kriterien, um daraus zu gucken, oh, das ist ein Raum, der ganz gut ausschaut. In diesem Raum müsste es möglich sein, diese Verbindung tatsächlich zu verlegen. Ja, und diesen Raum, diesen sogenannten Präferenzraum, gibt die Behörde, die Bundesnetzagentur, uns dann als Vorhabenträger. Und in diesen Raum müssen wir dann tatsächlich die Trasse reinplanen. Ja, bei der Trasse reden wir ja nur noch von ein paar Dutzend Meter. Also so eine typische Trasse sind nachher 40, 45 Meter, die als tatsächlich schützenswert nachher übrig bleiben. Aber so genau planen wir da rein. Ja, also wir schauen uns den Raum dann an und versuchen dann wirklich uns durchzuhangeln. Ja, wie kann man hier jetzt bestmöglich unter Berücksichtigung von Umwelt, von Naturschutz, von Menschen und allem Möglichen, was da noch so ist, tatsächlich die Trasse bestmöglich reinlegen. Ja, und ja, ihr könnt euch vorstellen, über mehrere hundert Kilometer ist das schon ein gewisser Aufwand, den man da treiben muss, weil es ist ja auch nicht nur so wie bei Freileitungen, ich brauche Maststandorte und kann dann über mehrere hundert Meter, sag ich mal, überbrücken mit entsprechenden Freileitungen, sondern ich brauche wirklich jeden Meter Erdkabel. Ja? Das heißt, ich muss jeden Meter geplant haben mit Unterquerung von Flüssen und Bächen. Ihr möchtet nicht wissen, wie viele Autobahnen und Eisenbahnschienen da unterwegs zu kreuzen sind und solche Geschichten. Also das ist eine echte Herausforderung für viele, viele Planer, die sich das dann wirklich Meter für Meter angucken müssen.
Wie groß sind solche Teams? Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte sagen, ich bin immer wieder begeistert, dass am Ende immer was rauskommt, was sich dann tatsächlich über die gesamte Strecke auch trifft, weil das wäre das Schlimmste, was hier passieren kann, ja, dass du eine Leitung planst, die, weiß ich, in der Mitte plötzlich 5 Meter auseinander liegt. Also ja, das kriegen wir hin, dass tatsächlich das sich dann trifft, ja.
Du hattest, glaube ich, von diesem Nordostlink, glaube ich, gesprochen. War das von Niedersachsen nach Sachsen? Ist das der Nordostlink?
Nordostlink
geht oben. Südostlink wird das sein, ne?
Also es gibt den Ost-West-Link, der geht von Niedersachsen aus der Region Emden, die Größenordnung, runter nach Sachsen, wird er entsprechend verlaufen, genau.
Ich war am Nachdenken, wie groß, also du hast gesagt, da sind viele Planer dabei. Ich wollte mal fragen, was hast du da, so eine Hausnummer? Also sind das, also wie viele Leute arbeiten in der Planung von so einem Projekt? Sind das 20? Sind das 50? Sind das noch viel mehr?
Ja, das ist immer ganz, ganz schwer in der Tat zu definieren, wo grenzt du das ab?
Also ja, vielleicht nicht nur auf einem Projekt arbeiten oder so, genau.
Ja, genau. Ja, und die Frage ist, also ihr könnt euch vorstellen, diese Projekte sind natürlich sehr stark auch externalisiert. Also ich mache mal so ein praktisches Beispiel Südlink, weil ich die Zahlen gerade im Kopf habe. Ja, also bei Südlink arbeiten für Tenet, ja, für unser Unternehmen auf unserer Payroll rund 200 Mitarbeiter, 220 irgendwas in der Größenordnung. Ja. Wir haben aber auch eine Menge, wir nennen das strategische Partner an Bord geholt, die auf unserer Seite mit uns an diesen Projekten arbeiten, die nochmal genauso viele Mitarbeiter haben. Ja, da sind wir also schon mal bei 400 bis 500. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss natürlich, ihr könnt euch vorstellen, ich muss Bodenuntersuchungen auf der gesamten Strecke machen. Ich muss die Natur auf der gesamten Strecke untersuchen. Gar nicht ganz zu schweigen, wenn wir mal bauen müssen, also wenn da draußen gebuddelt werden muss, dann sind natürlich Tausende von Menschen dafür beschäftigt. Ja? Aber das sind so die Dimensionen, in denen wir unterwegs sind. Ja?
Die BNetz A sagt euch, bitte baut da was, dann plant ihr das durch. Und dann ist es, du hast gerade gesagt, es müssen ganz viele Proben entnommen werden, aber es gibt ja auch Menschen, die da vor Ort leben. Und ich weiß, ich habe ein paar Projektpartnern gesprochen, die haben gesagt, dass es relativ viele so, dass ihr ganz viele lokale Sachen auch macht. Also dass ihr so Markt, weiß nicht, wie ihr das genau nennt, aber dass ihr ganz viel der lokalen Bevölkerung die Möglichkeit gibt, mit euch in Interaktion zu treten, die Pläne anzuschauen, zu diskutieren und so weiter. Ist das eine große Herausforderung? Magst du da nochmal drei Worte zu reden? Wie macht ihr das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das im Zweifel in manchen Bereichen recht herausfordernd ist und woanders vielleicht wenig, also dass das mehr akzeptiert ist. Magst du da noch was zu erklären,
erzählen? Ja, super. Es ist in der Tat ein super wichtiges und spannendes Thema, Julius. Also aus Spaß sage ich manchmal, ich habe in meinen Teams mehr Kommunikatoren als Ingenieure. Ja, weil es natürlich einfach zeigt, ja, die Belange der Menschen da draußen, und das ist uns ein sehr wichtiges Thema, die sind natürlich in der Tat sauber zu bedienen. Ja, also gucke ich mir das wieder an über die neuen Projekte, die jetzt reinkommen, mit diesen Präferenzräumen. Ja, also das geht ja schon einmal los. Ich habe vorhin so lapidar gesagt, die Behörde legt den fest und gibt den uns. Naja, ist auch nicht so. Die Behörde macht einen Entwurf und fängt schon an, diesen zu konsultieren, gemeinsam mit uns. Ja, also da gab es jetzt am Beispiel Nordostlink, also das ist in Schleswig-Holstein eine Verbindung, da gab es bestimmt 2 bis 3 Dutzend regionale Veranstaltungen, wo wir gemeinsam mit der Bundesnetzagentur diese Präferenzräume erstmal vorgestellt haben. Ja, also wo könnte denn dieses Kabel jetzt hingehen? Ja, das ist also die erste Ebene schon, wo entsprechend die Bevölkerung mitgenommen wird. Ja, danach beschließt die Behörde diesen Präferenzraum, gibt den uns, wir planen unsere Trasse rein. Sobald wir wissen, ja, wo unsere Trasse denn vermutlich hergeht oder sobald wir an manchen Stellen auch wissen, da gibt es vielleicht 2, 3 Möglichkeiten, wo man aus unserer Sicht ganz gut herkommen könnte, veranstalten wir die nächsten Vor-Ort-Termine, wo wir wiederum versuchen, von der Bevölkerung natürlich Hinweise zu bekommen, insbesondere wenn wir uns unsicher sind und sagen, Mensch, wir haben 2, 3 Alternativen, die schauen sich aus unserer Sicht erstmal gut an. Ja, wer soll es denn besser wissen als die Leute, die da vor Ort wohnen? Ja, also kommen wir wieder in sogenannten Regionalmärkten entsprechend in Kontakt mit den Menschen, suchen ihn sehr aktiv und sagen, hey, das sind unsere Planungen, was sagt ihr dazu? Ja, und auch diese Hinweise nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne auf, bevor wir dann tatsächlich unsere Trasse dann auch mal festlegen. Ja, und dann auch wiederum, bevor die final festgelegt wird, führt auch die Bundesnetzagentur nochmal entsprechende sogenannte Erörterungstermine durch, auch die wieder in regionalen Organisationen, wo nochmal, sag ich mal, final vor der Beschlussfassung, dem sogenannten Planfeststellungsbeschluss, den die Behörde fasst, nochmal festgestellt wird, hey, gibt es noch Belange, die man noch nicht gesehen hat, die irgendwo noch wichtig sind. Also ja, Kommunikation mit der Bevölkerung in all diesen Schritten ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen beschäftigen wir auch dazu eine ganze Menge Leute, um das gut sicherzustellen. Ja.
Ja, ich glaube, allein damit könnte man eine ganze Folge füllen. Ich hätte noch 3 Fragen, aber wir machen jetzt noch ein paar Worte zu Offshore. Markus.
Wir haben jetzt ja schon viel über das Thema Onshore-Netzausbau gesprochen, aber was ja auch ein wichtiges Thema ist aktuell schon und in den nächsten Jahren noch immer wichtiger wird, ist ja auch das Thema Offshore-Netzausbau mit den ganzen Windparks, Offshore-Windparks etc. Kannst du uns da so ein bisschen Eindruck geben, Thorsten, wie vielleicht die Unterschiede sind zum Onshore-Ausbau und auch was Bedarfe einfach angeht? Also wie geht es denn da jetzt eigentlich in den nächsten Jahren dann in dem Bereich voran?
Also vielleicht erlaubst du mir erst mal einen kleinen Blick nochmal zurückwerfen, ja, weil wir als Tenet sind ja, sag ich mal, der Offshore-Pionier, ja, mindestens mal in Deutschland, vermutlich in Europa, mit den Anschlüssen von Offshore-Windparks. Vielleicht um das nochmal erstmal klar zu machen. Also unsere Aufgabe als Übertragungsnetzbetreiber ist, eine sogenannte Steckdose so nah wie möglich an so einen Offshore-Windpark daraus zu bauen. Ja, so eine Offshore-Steckdose, das ist also eine Konverteranlage auf einer Plattform. Ja, wir legen dann das Kabel auch wiederum in Gleichstrom bis an Land. Ja, einige Kilometer rein ins Land und dort entsteht dann wiederum ein Konverter, der den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt. Ja, das ist für uns so ein System. Ja. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Tenet seinerzeit im Jahr 2009 die erste Plattform in Betrieb genommen haben. Und mittlerweile sind es 13. Ja, also wir haben 13 solcher Steckdosen mittlerweile in die Nordsee gestellt, allein wir als Tenet. Und wir haben natürlich eine Menge Erfahrung gesammelt. Vielleicht auch ganz spannend, das ging mal so los mit Größenordnung 400 MW, ja, immer so spezifisch für den Windpark 400 MW, dann ging das so in 800 MW. Momentan ist der 900 MW Standard, der gerade umgesetzt wird. Und ich kann schon mal so ein bisschen Sneak Preview machen. Der nächste Standard wird der 2000 MW, der sogenannte 2 Gigawatt Standard sein, indem wir entsprechend diese Steckdosen daraus auf die Nordsee rauslegen werden.
Okay, das ist ja schon eine ganze Menge dann auf jeden Fall. Gibt es da dann unterschiedliche, technische Voraussetzungen auch an die Kabel etc.? Also wenn man offshore dann verbaut, oder ist das im Prinzip so grundsätzlich die gleiche Technik, wie man onshore verbaut?
Also es ist grundsätzlich die gleiche Technik. Nochmal, wir reden auch von einer HVDC-Gleichstromtechnologie. Das heißt, grundsätzlich, wie ich gerade sagte, die beiden Konverter sind vergleichbar. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, ja, so ein Konverter, das ist ja alles Hochelektronik. Ja. Wenn man die auf so eine Ölplattform in die Nordsee stellt, habe ich natürlich besondere Bedingungen hinsichtlich Schutz vor Salz und solchen ganzen Geschichten. Da muss man natürlich schon sehr sensibel sein, keine Frage. Und auch die Kabel, die ich dann durchs Wattenmeer oder durchs Meer auf dem Meeresboden verlege, sind in der Grundlogik gleich, aber die muss ich natürlich nochmal ganz anders abschirmen, schützen und so weiter. Vielleicht so ein praktisches Beispiel, also auf so einer Onshore-Baustelle wiegt so ein Kabelabschnitt, den ich da verlege, rund 20, 25 Kilogramm pro Meter. Ja, das ist so ein Kabel, was ich onshore verlege. Dieses Kabel da draußen dann, das in der Nordsee liegen wird, wird durch zusätzliche Stahlarmierung in der Größenordnung so 60 bis 70 Kilogramm pro Meter wiegen. Ja, also mal so ganz grob Faktor 3. Ja, also ich habe andere Massen, die ich da bewege, aber ich kann die natürlich deutlich einfacher verlegen. Brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja, also ich kann mit großen Verlegeschiffen, die natürlich auf den Nordseeboden dann entsprechend verlegen und einbringen, was natürlich deutlich einfacher ist, als dass ich diese Riesenmassen irgendwo auf einen Acker in Deutschland bringe, mitten im Land.
Also würdest du sagen, dass die Verlegung, also die Planung und die Projektdurchführung offshore, das wahrscheinlich dann auch schneller vonstatten geht, weil du eben nichts vergraben musst im Zweifel und weil du vielleicht auch nicht so viele Konsultationen mit der lokalen Bevölkerung durchführen musst, weil du dann ja eben über Kilometer das einfach auf den Grund des Wattenmeeres verlegst?
Also es wird nicht nur auf den Grund gelegt, es wird auch eingespült. Ja, also in der Tat liegt in der Regel unser Kabel auch im Meer dann 1 bis 2 Meter unter Meeresboden, ja, damit es einfach geschützt ist und so weiter und so fort. Das passiert natürlich. Auf der anderen Seite, es gibt immer bei beiden Sachen Vor- und Nachteile. Also wie ihr sagt, ja, in der Nordsee habe ich natürlich hauptsächlich die Anlieger hinsichtlich Naturschutz. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen, dass das alles gut funktioniert. Aber ich habe keine Anlieger an sich. Also alles das, was ich vorhin beschrieben habe, bei Onshore mit diesen ganzen Regionalkonferenzen und so etwas, das habe ich natürlich offshore in der See nicht. Bei den Anlandungen, nochmal, wir reden ja ein paar Kilometer an Land auch, ein paar Dutzend Kilometer an Land auch, da habe ich es natürlich auch und da muss ich auch die Bevölkerung mitnehmen. Ja, also das macht das macht offshore ein bisschen leichter. Ja. Die technischen Herausforderungen nochmal sind beim Verlegen leichter, aber ich sag mal, so eine Plattform daraus zu stellen, ja, die werden ja oftmals in Dubai oder Singapur gebaut, müssen verschifft werden. Also da gibt es andere spannende Herausforderungen. Also ich möchte euch gar nicht sagen, was einfacher ist, was am Ende auch egal ist, weil das Gesamtsystem muss ja funktionieren. Was hilft mir, wenn ich Offshore-Strom zwar, sag ich mal, irgendwo aus der Nordsee bis nach an den nördlichen Rand von Schleswig-Holstein oder Niedersachsen gebracht habe, aber nicht die Lastzentren weiterkriege. Ja, am Ende muss das Gesamtsystem ja funktionieren und beides hat seine spezifischen Herausforderungen. Das ist mit Sicherheit so.
Ja. Du hast jetzt gerade von diesen, du hast gerade von 13, hast du Landepunkte gesprochen? Genau, das sind die, die wir jetzt haben. Wir wissen ja aber, dass Offshore substanziell in der Zukunft auch noch ausgebaut werden soll und ihr seid ja auch nicht die Einzigen. Und ihr, glaube ich, macht in der Ostsee nichts, sondern ihr macht ja hauptsächlich Nordsee, ne?
Genau, wir machen als Tenet nur die Nordsee, unsere Kollegen der 50 Hertz. Einer der anderen drei Übertragungsnetzbetreiber kümmert sich um die Ostsee, ja.
Genau. Magst du noch mal so uns den Kontext geben, wenn ihr jetzt schon 13 Punkte habt, Wie viel erwarten wir denn eigentlich so in den nächsten, ja, bis 2030, bis 2040? Also wird sich das verdoppeln oder werden die einfach größer und dann brauchen wir nicht so viele? Oder gib uns da vielleicht nochmal ein bisschen Kontext,
das wäre klasse. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da komme ich ja so ein bisschen zurück auf mein Anfangsstatement von der Stromwende zur Energiewende. Ja, also bisher, nochmal, haben wir ja eigentlich nur den erzeugten oder die Erzeugung des Stroms tatsächlich CO2-frei gemacht. Was wir jetzt brauchen, ist eine komplette Umstellung der Industrie und damit eine deutlich größere Notwendigkeit an Strom. Wenn ich das nochmal kurz ins Bild setze, also aktuell sind an Offshore-Windparks angeschlossen Systeme, die draußen in Nord- und Ostsee stehen, reden wir von gut 10 Gigawatt, also 10.000 Megawatt. Ja. Wenn wir uns jetzt angeschaut haben, ich springe mal gleich ins Jahr 2045, weil ihr wisst, wir haben uns ja als Deutschland vorgenommen, im Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Ja, und darauf basierend haben wir natürlich mal geschaut, wie schaut so ein Klimaneutralitätsnetz dann tatsächlich auch aus. Ja. Um diese Ziele zu erreichen, ist uns als Szenariorahmen vorgegeben worden, dass wir bis dahin mehr als 70 Gigawatt Offshore Erzeugung brauchen. Also Faktor 7 zu dem, was wir bisher tatsächlich installiert haben. Größenordnung.
Ja, das ist natürlich auch eine große Aufgabe. Wir kommen zum Ende der Folge, glaube ich einfach. Und deswegen, lieber Thorsten Dietz von TenneT, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über Netzausbau onshore und offshore zu sprechen und viel Erfolg bei den weiteren Aufgaben da. Schön, dass du heute dabei warst. Bye, bye. Mach's gut.
Danke, bedanke mich bei euch. Ciao.
Recap.
Markus, was hast du mitgenommen?
Also ich habe mitgenommen, dass es auf jeden Fall echt noch einiges zu tun gibt in dem ganzen Bereich. Ich war doch fasziniert von den Zahlen. Also jetzt gerade ganz am Ende hatten wir ja nochmal über das Thema Offshore geredet, dass wir da eben nochmal Faktor 7 auf das draufpacken müssen, was aktuell überhaupt installiert ist in den nächsten knapp 20 Jahren. Also das ist schon nochmal eine ganze Menge, die da dazukommen muss. Und auch grundsätzlich, dass einfach der Bedarf an diesem ganzen Netzausbau einfach auch so gigantisch ist und was ich tatsächlich nicht wusste, was ich aber auch jetzt spannend fand, dass diese inkrementellen Verbesserungen, die man eigentlich hat, also dass mal an einen bestehenden Strommast eben nochmal neue Leitungen rankommen oder dass man das eben nochmal optimieren kann, dass das nahezu ausgereizt ist. Und das zeigt ja einfach, dass jetzt wirklich nochmal einiges passieren muss, weil wir da ja vor der Herausforderung stehen, dass wir dann den ganzen Strom transportieren müssen. Ich fand es auch ein bisschen spannend, was er bei der Entweder-Oder-Frage ganz am Anfang gesagt hatte. Da wäre ich gerne auch nochmal ein bisschen weiter drauf eingegangen. Da hatte ich ja gefragt, ob besser Netzausbau oder Lastmanagement. Und dann hat er gemeint, Lastmanagement ist quasi nur eine Übergangslösung, bis wir den Netzausbau geschafft haben. Und da hätte ich gerne nochmal ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, weil ich glaube, dass Lastmanagement natürlich auch immer sinnvoll ist, wenn man einfach lokal den Strom, den man irgendwie produziert, verbraucht und möglichst den Druck auch von den Leitungen wegnimmt. Aber ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall in der Folge jetzt gesehen, dass da echt ein großer Bedarf noch besteht. Ich fand es cool, dass wir über diese konkreten Projekte gesprochen haben, vor allem auch über den Südlink. Das ist ja jetzt echt schon ein richtig, richtig, richtig altes Projekt. Also ich weiß noch, damals bei mir im Studium war das schon so, dass man darüber gesprochen hat, dass das Ganze eigentlich geplant werden soll und auch umgesetzt werden soll. Und ich bin aber jetzt dann doch positiv überrascht, dass das Ganze 28
soll es fertig sein. 28 soll es fertig sein.
Zu buddeln. Ich fand es jetzt doch schneller, als ich irgendwie gedacht hatte. Ich hatte gedacht, dass tatsächlich nochmal die Bauphase da länger ist, als jetzt einfach nur die 4 Jahre, die geplant ist. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn das dann in 4 Jahren irgendwie fertig ist.
Und trotzdem
ist.
Sieht man, wie lange solche Großinfrastrukturprojekte dann doch dauern. Ne?
Also genau,
weiß nicht, 2012, 2013 und sowas, hast du da vielleicht irgendwie, das irgendwie mal gelesen, das ist dann irgendwie auch 15 Jahre oder in dem Dreh jedenfalls.
Ja, ja genau, aber ich selbst der Bau ist ja, also 700 Kilometer, das ist schon auch echt nicht ganz so wenig. Und ich glaube, 700 Kilometer was anderes bauen, so Autobahnen bauen oder sowas, ich glaube, das dauert doch ein bisschen länger. Also da bin ich mal gespannt, ob das dann tatsächlich 28 in Betrieb genommen werden kann. Wäre natürlich sehr positiv, weil dann auch einfach viel Druck von den bestehenden Netzen dann irgendwie auch genommen werden kann, gerade was eben jetzt die Verbindung zwischen Nord und Süd angeht. Was hast du so mitgenommen?
Ich habe mitgenommen, das haben wir gerade nochmal nachgeguckt, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, dass es einfach gar nicht viele dieser Höchstspannungs-Gleichstromsübertragungsleitung, also dieser HGÜ-Leitung überhaupt gibt. Also ich war irgendwie davon ausgegangen, dass wir da relativ viele schon von haben, aber davon haben wir da gar nicht viel. Und deswegen ist viel Wechselstrom. Und ich dachte, dass wir viel mehr Gleichstrom schon haben, diese großen Trassen, das haben wir gar nicht. Das habe ich mitgenommen. Und auch nochmal einfach zu lernen, was für eine Dimension das ist, dieser Netzausbau. Und dass da einfach ganz viel Engineering gebraucht wird, dass da ganz viele Projekte, Leute da in Kommunikation arbeiten, im Projektmanagement und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt auch einmal nochmal, wenn ihr Lust habt, einfach nochmal die Karriereseite von Tenet in die Shownotes aufgenommen. Also falls ihr das Gefühl habt, das wäre was, wo ihr gerne einen Beitrag leisten wolltet, dann könnt ihr das da gucken, ob es da einen Job gibt. Aber natürlich gibt es auch noch diese anderen drei Übertragungsnetzbetreiber. Das ist Transnet BW, Amprion und 50 Hertz. Und ihr wisst ja, genau, also nur so als Möglichkeit. Ich fand es spannend, dass wir das gemacht haben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich wahrscheinlich eine Folge einfach nur so über Onshore hätten machen können und dann oder eine eigene Folge über Offshore. Und dann am Ende haben wir auch nicht mehr darüber gesprochen, was es jetzt eigentlich für politische Wünsche vielleicht noch geben würde von Thorsten. Der musste dann aber auch ins nächste Meeting, aber so ist das. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir vielleicht nochmal gucken können, ob wir da nicht nochmal ein bisschen mehr, ein paar mehr Folgen vielleicht zu produzieren. Wenn ihr Lust habt, dann genau. Wir fragen das mal bei Spotify rein, da könnt ihr ja mal irgendwie drauf antworten, ob ihr da auch Lust drauf habt.
Genau, ich wollte gerade vorschlagen, lass uns doch da die Umfrage machen wir bei Spotify, wir machen eine Umfrage und dann könnt ihr da mal reinschreiben, was denn noch so die Themen sind, die euch da vielleicht was.
Genau, die spezifischen Themen auch. Also sei es Akzeptanz oder sei es Engineering oder was auch immer. Cool. Wunderbar, Markus. Dann, genau, ihr Lieben. Also, wir freuen uns wieder, wenn ihr dabei seid in 2 Wochen. Das war jetzt Folge 106 und wir freuen uns dann, wenn ihr wieder reinhört bei Folge 107. Bye, bye, macht's gut.
Ciao. Hier.